willkommen bei Lebensbrot, Predigten und Andachten als Nahrung für die Seele.
Ein Lieblingssatz meiner lang verstorbenen Großmutter, den wir ihre drei Enkel gefühlt nach jedem Streit zu hören bekamen, lautete: Siehe, wie fein und lieblich ist es, wenn Geschwister einträchtig beieinander wohnen. Kennt ihr den? Auch wenn es ein Bibelzitat ist, steht im Psalm 133, Vers 1, es nervte mich und vermutlich uns alle damals. Viele Jahre später habe ich festgestellt, dass es nicht weniger unsere Eltern genervt haben muss, wenn wir so gestritten haben, als wir selber Kinder hatten und die gestritten haben, sagte ich den Satz auch manchmal. Aber es hat uns genervt, wenn die eigenen Kinder sich streiten. Schrecklich. Heute denke ich manches Mal, dass wir unseren Gott und Heiland auch mit so manchen unnötigen Streitereien nerven und seine Geduld damit auf die Probe stellen. Jesus war dieses Einssein seiner Jünger so wichtig, dass es das Thema in seinem Gebet war, das uns Johannes überliefert hat. Hartmut hat es ja vorhin vorgelesen. Dieses Einssein, wie durchkam, auch die anderen Themen, geht mir ums Einssein. Eine Vorbemerkung. Ich werde heute nicht auf einige der unzähligen Themen eingehen, über die man sich streiten kann, manchmal auch muss, und worüber man sich nicht streiten soll. Ich möchte mit Schwerpunkt auf Johannes 17, 21 die Grundlage deutlich machen, auf der es uns gelingen kann, immer wieder zur Einheit zu kommen, sie immer wieder zu finden. Und ich glaube, dass Johannes 17 eine hervorragende Anleitung dafür ist, was das dann für alle anderen konkreten Anwendungen heißen mag. Was das alles heißen mag, wäre sicher eine ganze Predigtreihe wert, aber man kann ja für sich einmal schon anfangen, so zu überlegen, was heißt das für mich. Einssein, warum ist Jesus das so wichtig? Ist es nicht erstaunlich, dass das bei Jesus immer noch ein Thema war, obwohl die Jünger damals bis zu 24 Stunden täglich mit ihm zusammen waren? Und irgendwie finde ich es beruhigend zu beobachten, dass eben immer noch ein Thema war. Gleichzeitig zeigt es aber auch, dass Einssein ein Prozess, also zunächst ein Einswerden, ein Ringen voraussetzt. Dass das Einssein einem eben nicht so zufällt, wie man es gern hätte. Und auch bis kurz vor Jesu Kreuzigung ging es unter seinen Jüngern zu. Zu manchmal wie so bei einem Seilziehen auf diesem einen Bild. Da ging es sogar zuletzt noch um die besten Plätze im Himmel. Da haben sich nämlich Jakobus und Johannes Jesus Seite genommen und gesagt, wir möchten gerne links und rechts von dir in der Ewigkeit dann sein. So die Luxus, die besten Plätze haben. Da war nichts von Einssein bei den Jüngern, da ging es darum, Erster sein. Sehen wir uns so diese engere Truppe um Jesus mal an, an dem Kern, die 12 Jünger, die später die Apostel wurden. Ich habe so eine kleine Aufstellung, Übersicht mal gemacht. Da haben wir zunächst Petrus Simon. Er war Fischer. Er war aufbrausend, spontan, konfrontativ, das Herz auf der Zunge, der was auch der Jesus verleugnet hat, dreimal. Und er war auch der, den Jesus zu dem Verantwortlichen für seine Truppe erklärte, als ihm später sagte, weide meine Schafe. Das daneben sein leiblicher Bruder, der Andreas, auch er war Fischer und er war der erste Jünger, den Jesus berufen hatte. Durch Andreas kam Petrus zu Jesus. Dann haben wir den Jakobus, Sohn von Zebedäus, auch er war Fischer. Jesus nannte ihn und seinen Bruder, also den Bruder von Jakobus, den Johannes, wegen ihres feurigen Temperaments auch die Donnersöhne. Kann man sich vorstellen, dass da ganz schön Pfeffer dahinter war, dass da ganz schön die Post abging. Dieser Johannes war der Lieblingsjünger, von dem es öfter heißt, den Jesus liebte. Er war der Einzige, der bei der Kreuzigung dabei war. Und eine erste Randbemerkung, die mir hier aufgefallen ist, nicht der Lieblingsjünger Johannes bekam den wichtigsten Job, die Verantwortung, sondern Petrus. Dann haben wir den Bartholomäus. Im Johannesevangelium wird er Nathanael genannt. Jesus nannte ihn den Israeliten, in dem kein Trug ist. Das war mal so ein richtig anständiger, so ein Vorbild, so ein Muster, wie man vielleicht Jünger sein leben sollte. Er war der Freund von Philippus. Dann gibt es den Jakobus, Sohn des Alpheus. Er ist ein Zelot, ein Eiferer, ein Kämpfer. Die Ausleger sind sich nicht ganz sicher, ob er der Sohn oder der Bruder von Bartholomäus ist, aber da gab es eine Verwandtschaft. Dreimal begegnen uns Zeloten im Jüngerkreis von Jesus. Die Zeloten waren religiöse jüdische Eiferer, vielleicht sogar Fanatiker. Sie sorgten ständig für Unruhe und brachten so immer mehr Israeliten auf ihre Seite, um die Römer aus dem Land zu vertreiben. Also eine politisch gewalttätige Truppe. 70 nach Christus zettelten die Zeloten einen Aufstand an, der zum Untergang Jerusalems führte. Es waren also auf Krawall gebürstete, nationalistisch gesinnte Männer, kann man sagen. Jesus zog sie offensichtlich besonders an, vielleicht weil sie in Jesus auch so etwas wie den Freiheitskämpfer sahen. Einmal fragten sie ja, wann wirst du Israel wieder zu einem freien, selbstständigen, souveränen Staat machen? Dann gibt es Judas Thaddäus. Auch er ist ein Zelot, Bruder oder Sohn des Jakobus. Manche gehen davon aus, dass er der Verfasser des Judasbriefes ist. Dann haben wir Matthäus, Zöllner, auch Levi genannt, ein ehemaliger Betrüger, ein Freund der Römer, der mit den Römern gemeinsame Sache gemacht hat. Merkt ihr? Der Matthäus war einer, der mit den Römern gemeinsame Sache gemacht hat und die Zeloten, die die Römer bis aufs Blut bekämpft haben. Und der Jesus in seiner Truppe drin. Politisch völlig auf der gegengesetzten Seite stehende. Da haben wir den Philippus, Jünger des Johannes zunächst gewesen, der Freund von Andreas. Er war der erste Jünger bei Jesus, nicht der erste, den Jesus berufen hat, das war der Andreas. Aber der Philippus ist von Johannes einfach zu Jesus übergelaufen. Als Johannes sagte, der ist es nicht wert, dass ich ihm die Schuhe binde, da hat Philippus in meinen Worten gesagt, tschüss Johannes, dann gehe ich ja mit Jesus weiter. Und dann haben wir Simon, den Zeloten nochmal, also er war ein Freiheitskämpfer, mehr ist von ihm nicht berichtet. Dann haben wir Thomas, bekannt als der Zweifler, sonst ein ziemlich unauffälliger Jünger, der uns im Neuen Testament nicht weiter begegnet, doch eine Stelle gibt es noch. Zeigt so ein bisschen vielleicht so ein Fatalismus-Typ, wie der Thomas war. Als Jesus sagt, wir gehen nach Galiläa und da wollte man ihn gerade vorher steinigen, da sagt er dann, dann lasst uns mit Jesus gehen, dass wir mit ihm sterben. Diesen Satz kann man im Neuen Testament von Thomas lesen. Dann haben wir den Judas Iskariot. Er war der Schatzmeister der Jünger. Wir wissen, dass er sich an der Kasse bereicherte und den Jesus am Schluss für 30 Silberlinge verraten hat. Und dann gibt es noch den Matthias. Wie wir mitgezählt haben, ist der 13. Er wurde, nachdem Judas sich umgebracht hat und tot war, als 12. per Los für ihn nachbestimmt. Wir merken also, es gibt sehr unterschiedliche Typen, für die Jesus am Ende seines Wirkens um dieses Alles-Sein betet. Es lässt sich nicht alles über die Jünger rekonstruieren, aber zusammenfassend kann man sagen, es gab Brüder unter den Jüngern, es gab mutmaßlich sogar Vater-Sohn unter den Jüngern, es gab einen Lieblingsjünger, den Johannes, der aber keine Bevorzugungen erhielt, es gab den konfrontativen Draufgänger Petrus, der dann aber die Verantwortung für die gesamte Truppe bekam. Es gab auffallend viele Unruhestifter, neben den Zeloten, die Donnersöhne, also 5 von den 12, waren jetzt nicht gerade die friedfertigsten. Und es gab den vorbildlichen Israeliten und den unauffälligen wie Thomas. Und ich glaube, wenn sich mal versucht, so ein bisschen vor Augen zu malen, können wir bei dieser Unterschiedlichkeit schnell ahnen, warum Jesus für sie und dann um uns herum gucken, aber auch für uns und unsere Nachfolger darum betete, dass wir alle eins seien. Wie gut uns Christen diese Einheit bis jetzt gelungen ist, möchte ich ganz kurz noch an einer Grafik über die Einheit der Gemeinde Jesu vor Augen führen, bevor wir uns dann ansehen, wie wir zu dieser Einheit kommen können. Von der urchristlichen Kirche, der dicke Stamm unten, spaltete sich 451 die koptische Kirche Syrien und Armenien ab. 1054 trennte sich römisch-katholische und orthodoxe Kirche. Von der römisch-katholischen Kirche trennten sich um 1520 die Mennoniten, die reformierte Kirche, aus der 1854 die FEGs entstanden, Und die lutherische Kirche aus der 1830, die selbstständige evangelisch-lutherische Kirche, hervorkam. 1534 spaltete sich die anglikanische Kirche ab. Daraus entstanden 1608 die Baptisten, 1790 die Methodisten und aus beiden Strängen zusammen, also Baptisten, Methodisten, 1910 die Pfingstgemeinden. Anfang des 19. Jahrhunderts entstand die Gemeinschaftsbewegung aus verschiedenen dieser Stränge. Und Jesus betete, dass sie alle eins seien. Nicht sehr erfolgreich. Damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Ich fand es interessant, ich habe hier in Haltern, auch in Nordhorn, mit ganz unterschiedlichen Denominationen zu tun und wo dieses Einssein auch auf ganz unterschiedliche Art gelebt wird oder möglich ist. Da gibt es zum Teil ein organisatorisches Einssein, wo man geistig zwar nicht auf einen Nenner kommt, aber sich miteinander trifft zum Absprechen. Auf der anderen Seite habe ich erlebt, mit Begegnungen mit Pastoren, Gemeindeleitern anderer Gemeinden, bei denen mir wieder neu, schon öfter, aber auch jetzt wieder neu aufgefallen ist, manchmal wusste man nach wenigen Minuten, wo geistliche Geschwister sind und nicht. Manchmal konnten wir nach kurzer Zeit einmütig miteinander beten, obwohl wir uns vorher nie gesehen hatten. Mit anderen wusste ich, da kann ich mir keine gemeinsame Veranstaltung vorstellen. Ich glaube, Ähnliches kennt ihr auch. Daraus kommt aber die spannende Frage, was heißt das Einssein in Jesus und wie kann es werden? Mir selbst, nicht nur auf höchster Ebene, auf der einfachen Ebene, in jeder Gemeinde ist es schlichtweg eine Realität, dass man nicht immer einer Meinung ist, dass man nicht immer dieselbe Vorstellung hat und auch, dass nicht immer alle alles gleich gut finden. Es war, ist und bleibt ein Ringen. Und um dieses Einssein ist der Jesus für uns erbetet. Ich möchte mal an einem Schaubild jetzt versuchen, deutlich zu machen, wie das Einswerden, Einssein nach Johannes 17 geschehen kann. Das ist zunächst einmal die Zielvorgabe. Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Punkt. Und sie lieben es. Das ganze Neue Testament, das macht uns deutlich, wie Jesus dieses Einssein mit dem Vater gelebt hat. Jesus sagt, wir sollen genauso eins sein, wie er mit dem Vater. Und wir leben es oft nicht. Wo das Einssein gelebt wird, da ist alles gut, da ist alles perfekt. Da gibt es keinen mehr, der Erster oder Erste sein will. Da ärgert sich keiner mehr über irgendetwas, weil alles ausschließlich von der Liebe Gottes, seiner Heiligkeit und seiner Wahrheit geprägt ist. Himmlisch, wenn es so ist. Richtig. Im Himmel wird es auch mal ganz so perfekt sein. Dann werden wir dieses Einssein in der Perfektion haben und dann wird auch keiner mehr darum beten müssen. Das Problem daran ist, wir leben eben noch nicht im Himmel, noch nicht in der Vollendung, sondern in einer Welt, die von Sünde nur so trieft. Unsere Welt, so die Bibel, ist von Dunkelheit geprägt. Dunkelheit verdeckt das Licht Gottes und doch ist das Licht Gottes da. Jesus und sein Sieg über die Sünde sind der Lichtstrahl, der Hoffnungsschimmer in unsere dunkle Welt hinein. Und Jesus zeigt den Ausweg aus diesem Dilemma, diesem Dunkel, in dem wir Schuld bekennen können, Vergebung erbitten dürfen und einen Neustart haben. Das Licht Gottes macht jede Dunkelheit hell, es deckt jede Sünde auf. Und die Liebe Gottes zeigt uns den Ausweg aus dem alten Leben in der Dunkelheit. Sie weist uns hin auf Jesus, der das Licht der Welt ist. Sagt ihr vielleicht, so weit kalter Kaffee. Ist ja nichts Neues. Aber was bedeutet das für das Einssein? Wir werden alle in die Welt der Dunkelheit hineingeboren. Und erst mit unserer Entscheidung für Jesus beginnen wir den Weg mit ihm. Ein Weg, der uns in das Licht Jesu führt. Das heißt, in der Nachfolge Jesu kommen wir dann Tag für Tag Jesus einen Schritt näher. Ihr seht das hier ein bisschen angedeutet, in diesen konzentrischen Kreisen, wenn man sich auf die Mitte zu hinwendet, jeden Tag einen Schritt Jesus näher kommt. Mit dem Beginn unseres Lebens mit Jesus, unserer Jüngerschaft oder Nachfolge, wie man es auch nennen kann, mit diesem Tag setzt das ein, wofür Jesus betet. Unser Einswerden, Einssein nach Gottes Vorbild. Und ihr seht ja auf dem Bild Menschen, die unterschiedlich weit weg sind von Licht. Aber fast alle bewegen sich auf Jesus zu. Die meisten Menschen kommen zu unterschiedlichen Zeiten, aus unterschiedlichen Hintergründen zum Glauben. An völlig anderen Standort. Die einen kommen schneller voran, vorwärts in Richtung Jesus wie die anderen. Gemeinsam ist aber, mit jedem Schritt auf Jesus zu, werden wir Jesus ähnlicher. Die Bibel spricht davon, dass er uns verwandeln will in sein Bild, in sein Vorbild, dass er an uns arbeiten möchte. Mit dem ersten Schritt auf Jesus zu, der Bekehrung, der Entscheidung für Jesus, ihn als unseren Herrn zu nehmen, ihn zum Herrn zu machen, da beginnt unser eigentliches Christsein. Es beginnt ein Weg, auf dem dann alle unterwegs sind. Alle, die dieselbe Entscheidung getroffen haben und die darum einen gemeinsamen Herrn bekommen haben. Jesus Christus, diese Mitte, auf die man sich jetzt ausrichtet. Zuerst habe ich es an anderen beobachtet, in den letzten Jahren auch bei mir. Je länger man auf diesem Weg zu Jesus unterwegs ist, umso mehr wächst die Sehnsucht. Sehnsucht nach Gemeinschaft, auch die Sehnsucht nach Veränderung. Die Sehnsucht nach einem Lebensstil, der so ist, wie es unserem Herrn Jesus Christus gefällt. Es wächst der Wunsch, so zu leben, wie es ihn ehrt, und wie er es von uns möchte und von uns oder für uns sogar erbeten hat, das wird immer größer. Und ebenso habe ich festgestellt, wo diese Sehnsucht nicht wächst, erkenne ich so ein bisschen an den roten Schatten, da hat man bemerkt oder unbemerkt wieder die Richtung gewechselt, ist nicht mehr in der Nachfolge, ist nicht mehr in der Bewegung auf Jesus hin. Die Entscheidung für ein Leben mit Jesus ist darum der erste Schritt des Einswerdens. Unsere Entscheidung, Jesus zum Herrn unseres Lebens zu machen, ist der erste Schritt in Richtung Einswerden. Weil man in dem Moment beginnt, in dieselbe Richtung zu sehen und zu gehen. Man das gemeinsame Ziel hat. Und der Schlüssel zum Einswerden steckt in dieser Aussage Jesu. Wenn er betet, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Auf die drei Begriffe Heiligung, Wahrheit, Wort möchte ich jetzt noch eingehen. Heilig ist, was untrennbar mit Gott verbunden ist. Ich fand es eben so super, hat nur das ausreichend heilig angefangen hast, diesen Gottesdienst und diese Heiligkeit Gottes so schon ein bisschen vor Augen gemalt hast. Heilig ist Gott und heilig ist, was untrennbar mit ihm verbunden ist. Wer vor Gott gerecht geworden ist, wer Jesu Vergebung für sich in Anspruch genommen hat, ihn zum Chef, zum Herrn seines Lebens gemacht hat, kurz Jünger geworden ist, der ist untrennbar mit Gott verbunden. Untrennbar mit Gott verbunden. Und was untrennbar mit Gott verbunden ist, ist heilig. Heilig. Und darum schreibt zum Beispiel Paulus an die Heiligen, wenn er an die Gemeinden schreibt, weil er die Menschen anspricht, die auf dem Weg zu Jesus sind, die Jünger sind, in Nachfolge leben. Und du bist ein Heiliger, wenn du auch durch Jesus untrennbar mit Gott verbunden bist. Und daran ändert sich auch nichts, wenn du nochmal gesündigt hast, eigenmächtig warst oder irgend so ein Ding gedreht hast. Wisst ihr, der Satan macht dann unserem Gewissen da immer ein Riesending draus. Während Jesus sagt, wenn du bereust, wenn es dir leid tut, bekenne es mir, sprich es aus, ich vergebe dir und weiter geht's. Es trennt mich. Merkt ihr, Heilige sind nicht unbedingt die besseren Menschen, die alles richtig machen. Heilig sind die, die Jesus im Herzen haben und ihm entgegengehen. Heilig sein heißt also nicht zuerst ein ganz besonders guter Christ zu sein, sondern einfach, ich bin fest mit Jesus verbunden. Jesus lebt in seinem Heiligen Geist in mir. Und dem haben wir den Raum gegeben, in dem Moment, wo wir unser Leben Jesus gegeben haben. Da hat der Heilige Geist in uns das Regiment übernommen. Heiligung ist damit so etwas wie ein Wachstumsprozess. Und es ist ein Prozess, auf dem jeder von uns, jeder überhaupt, immer einen anderen Stand erreicht hat wie der andere. Sicher gibt es ein paar, die vielleicht ähnlich weit sind, aber wir sind nie alle gleich weit von Jesus entfernt. Es ist ein Prozess, der unterschiedlich begonnen hat, habe ich vorhin gesagt, in einem unterschiedlichen Tempo weitergeht. Aber Heiligung ist der Weg, auf dem wir Jesus näher kommen. Und es ist ein Weg, auf dem es zu Reibungsprozessen kommt. Nehmen wir mal das Bild einer Wanderung. Wenn man als Truppe unterwegs ist, ich glaube, nächste Woche ist auch die Wanderung dran, ne? Ist das nächste Woche? Der Ausflug, der war der schon.
Der war schon.
Ach, der war schon. Vielleicht habt ihr es so erlebt, weiß ich jetzt nicht. Die einen sind schneller unterwegs, die anderen langsamer. Und die schneller unterwegs sind, müssen hin und wieder warten. Und dann stöhnen sie. Die brauchen so lange, das dauert. Und kaum sind sie da, außer Atem, endlich einen Anschluss geschafft zu haben, jetzt können wir ja weitergehen. Dann geht es flott weiter und die eh keine Puste mehr haben. Ihr merkt, auf so einer Wanderung kann es leicht zu Missverständnissen, Vorwürfen kommen. Man sagt, wir wollen endlich ankommen, aber nicht einander im Blick hat. Es kommt zu Ermüdungserscheinungen, weil man nicht mehr dasselbe Ziel hat, sondern als Erster da sein möchte. Und weil man auch den Blick auch verliert, dass wir unterschiedliche Voraussetzungen haben. Der eine ist langsamer wie der andere. Und eigentlich ist das Sinn einer gemeinsamen Wanderung, dass man gemeinsam unterwegs ist. Dass man eins ist. Und so wie bei einer Wanderung ist es auch in unserem Leben mit Jesus. Unsere Heiligung ist eine geistliche Wanderung, auf der wir viel Rücksicht aufeinander nehmen müssen und sollen. Denn auch als Heilige sind wir eben nicht sündlos, werden immer wieder schuldig. Und jede Kleinigkeit kann dabei dazu führen, die Einigkeit, das Einssein in Frage zu stellen, zu sagen, mit dem mag ich nicht mehr. Dass wir das gar nicht so perfekt hinbekommen, dieses Einssein, weiß Jesus doch am besten. Und wir müssen es ihm gar nicht vormachen. Und gerade das steht in Johannes 17, kann man nachlesen. Wenn Jesus dafür betet, dass wir eins sein können, dann weiß er, wie schwer uns das fällt. Dann weiß er, wie nötig wir das haben. Und wir wissen, dass ihm ein Herzensanliegen ist. Und diesen Zusammenhang betet er dann auch, ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Ich heilige mich selbst für euch, für dich, für mich, sagt Jesus, damit wir geheiligt seien in der Wahrheit. Indem ich heilige mich selbst für sie, betet Jesus für all unser Unvermögen. Wo er weiß, wir kriegen es nicht hin, aber er kriegt es hin. Er möchte all unseren Streit, alles, was uns trennt, auf sich nehmen, damit wir fähig werden, eins zu sein. Und darum ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir grundsätzlich, auch in allen Auseinandersetzungen, immer wieder auf Jesus sehen. Nicht nur aufeinander, zuerst auf Jesus sehen. Sag, Jesus, zeig du mir, was jetzt wichtig ist. Kennt ihr sicher auch, ich kenne es von mir jedenfalls auch. Wenn ich anfangen kann, mich nicht mehr so wichtig zu nehmen, ist mancher Streit relativ schnell behoben. Nicht jeder, aber ganz oft klappt es. Und wenn es bei allen gelingt, und Jesus sagt, ich heilige mich für sie. Wir dürfen uns mit all dem, was wir nicht schaffen, und mit allem unseren Uneinssein zu Jesus gehen. Auf dem Weg zum Einssein spielt ein weiterer Faktor eine entscheidende Rolle. Wenn Jesus sagt, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit, dann geht es auch um die Wahrheit. Über falsche Verständnisse von Wahrheiten habe ich, glaube ich, auch schon mal gepredigt. Wer möchte, kann das beim YouTube-Kanal die Predigt mal anhören, gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Das Fazit, was ich damals entfaltet habe, ist, dass die Wahrheit nicht irgendwo schriftlich ist, sondern Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Und dass wir nur in Jesus die Wahrheit kennenlernen können, in der Wahrheit näher kommen können. Und jetzt betet Jesus, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Und gleichzeitig sagt Jesus, ich bin die Wahrheit. Ich finde es erschreckend, wie oft Missverständnisse und Überzeugungen davon, was wirklich wahr ist, uns entzweien können. Und ich gehe mal davon aus, behaupte das jetzt jedenfalls, dass Paulus uns allen geistlich-theologisch um Welten überlegen war. Ich behaupte, dass keiner von uns mithalten konnte in dem, was Paulus zwischen Altem und Neuem Testament an Erkenntnis hatte. Und dieser Paulus schreibt an die Korinther, unser Wissen ist Stückwerk. Unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Unsere Kenntnis reicht also nicht aus, um der Wahrheit auch nur annähernd immer auf die Spur zu kommen. Als Kind dachte und handelte ich wie ein Kind. Heute habe ich viel dazugelernt. Doch je mehr ich weiß, umso mehr weiß ich auch, was ich alles noch nicht weiß. Letztlich bin ich keinen Schritt klüger geworden. Denn je mehr ich gelernt habe, umso mehr habe ich festgestellt, es gibt umso mehr, was ich immer noch nicht weiß. Von Kind an bin ich in Gemeinschaft im IC groß geworden. In etwa 12 Jahren habe ich meine ersten Bibelarbeiten im Teamkreis gehalten. Begierig habe ich gelernt bei meinem Studium auf Krishona. Und wie oft stehe ich heute nach, was sind es jetzt, 34 Jahren Pastor sein, immer noch da und muss sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Nur Stückwerk. Ja, ich habe vieles dazugelernt, aber vieles weiß ich immer noch nicht. Und ich habe festgestellt, viele Überzeugungen der biblischen Wahrheiten habe ich im Laufe meines Lebens, meines Dienstes in Frage stellen müssen. Manchmal einfach auch revidieren, weil auf dem Weg der Heiligung, wo wir Jesus näher kommen, wie ähnliche werden Gott an uns arbeitet, unsere Erkenntnis, unser Verständnis an vielen Stellen sich verändert, weil Gott uns verändert, wenn wir auf dem Weg der Heiligung unterwegs sind. Dann werden wir nicht bleiben, wie wir sind. Unaufgebbar sind dabei jedoch die Aussagen der Bibel. Denn Gott hat sich darauf festgelegt, dass wir ihn nur über die Bibel erkennen können. Deswegen kommt man der Bibel nicht vorbei. Deswegen bleibt die Bibel der einzigste Weg, die Wahrheit kennenzulernen. Weil wir die Bibel Jesus kennenlernen. Und dann erfahren wir, dass Jesus allein der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und erfahren wir auch, dass es Dinge gibt, die wir einfach nicht segnen können, nicht gutheißen können, was die Bibel Sünde nennt. Das sind Wahrheiten, an denen kommen wir nicht dran vorbei. Und daran hat sich nichts geändert. Früher hatte ich zum Beispiel an vielen Stellen ein engeres Verständnis davon, wer Christ ist oder wer nicht. Ich hatte eine enge Vorstellung davon, nur der ist ein richtiger Christ, der genauso denkt und lebt und empfindet wie ich. Mit anderen Worten, der genau auf dem gleichen Punkt in dieser Skala ist wie ich auch. Nur der ist ein richtiger Christ. Ganz schön großkotzig, oder? Hochmütig. Ist nicht das Bild der Heiligung. Da habe ich etliches dazugelernt, bin ich dankbar dafür. Mein falsches Denken war eben davon geprägt, alle müssten mindestens so weit in der Heiligung sein wie ich. Und ehrlich gesagt, manchmal kämpfe ich heute noch damit, sodass es sich nicht so einfach abschütteln. Aber ein Meilenstein für mich war die Erkenntnis, dass der Weg der Heiligung höchst individuell ist. Und es zwar gar nicht entscheidend ist, wie weit vorne oder zurück ich auf dem Weg bin, entscheidend ist, dass ich auf dem Weg bin und dass wir einander auf dem Weg Ermutiger, Unterstützer, Helfer werden. Auf dem Weg zur Wahrheit, auf dem Weg zu Jesus zu. Das heißt eins leben, einander unterstützen. Das Bild der Wanderung. Nicht vorne wegrennen, sondern gucken, wenn einer zurückbleibt, sagen, okay, ich helfe dir, dass wir nächste Schritte gemeinsam gehen können. Denn je mehr wir uns Jesus annähern, umso näher werden wir ihm kommen. Und so näher wir Jesus kommen, könnt ihr euch vorstellen, ne? Wenn ihr in den äußeren Kreis guckt, auch die Menschen sind unterschiedlich weit weg voneinander. Aber je näher sie zu Jesus kommen, umso enger rücken sie auch zusammen. Umso mehr wird Jesus unsere Sicht, unser Denken, unsere Erkenntnis prägen. Sie wird nie eins sein, das wird im Himmel der Fall sein, dass wir alles erkennen werden. Aber wir werden einander näher kommen. Und darum, lass uns ruhig mal aushalten, wenn der eine anders denkt und empfindet wie ich, solange es im Rahmen der Bibel bleibt. Denn wichtig ist, dass wir keine Abstriche an der Person, die die Wahrheit ist, machen. Und Jesus selbst hat uns versprochen, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und das ist auch ein Prozess. Also wenn wir weniger aufeinander und mehr gemeinsam auf Jesus sehen, uns ihm immer mehr nähern, in der Heiligung leben und darauf vertrauen, dass allein Jesus die vollkommene Wahrheit ist und kennt. Und erleben werden, dass er sie uns Stück für Stück auch immer mehr offenbaren wird, dann kann uns das von manchen schlechten Gedanken und Gefühlen übereinander frei machen. Wenn die Wahrheit aber jetzt eine Person ist, die ich immer besser kennen muss oder erkennen will, erkennen werde, ist noch etwas wichtig, nämlich dass ich einen Kompass habe auf diesem Weg. Und Jesus spricht von diesem Kompass, wenn er sagt, dein Wort ist die Wahrheit. Jesus betet darum, dass wir in der Heiligung weiterkommen und die Wahrheit, die frei macht, immer besser erkennen. Und dann konkretisiert Jesus, wenn er sagt, dein Wort ist die Wahrheit. Wir brauchen eine Quelle, eine Orientierung, einen Kompass, was wahr ist und was nicht. In den letzten Jahren ist nach meiner Beobachtung die Lüge in einem Maß in unserer Gesellschaft eingezogen, wie ich es in meinen 60 Jahren oder 61 Jahren noch nie erlebt habe. In meinem Zivildienst vor ungefähr 40 Jahren habe ich angefangen, verschiedene Zeitungen zu vergleichen, verschiedene Medien. Da gab es dann von links bis rechts in Deutschland alles Mögliche. Inzwischen vergleiche ich auch mit ausländischen Zeitungen. Und ich stelle fest, es ist fast nicht mehr möglich, die Wahrheit zu entdecken, weil allein diese Medien sehr unterschiedlich berichten, sehr unterschiedlich bewerten, manchmal auch noch Meinung vertreten. Oder ganz praktisch, weil es geht jetzt nicht um Handzeichen, aber wer glaubt denn wirklich noch einem Politiker, dass er das hält, was er vor der Wahl versprochen hat? Aber das ist doch entscheidend, wofür ich mich entscheide, wo ich mein Kreuz mache, da muss ich mich darauf verlassen können. Ich brauche doch eine Sicherheit, eine Wahrheit. Und am wohltuenden, befreienden Gegensatz dazu haben wir nun das Wort Gottes. Und das ist unveränderlich gültig. Es ist ein zeitlos gültiger Kompass, wo es keine Updates gibt, wo nichts mal nachjustiert werden muss. Es bleibt gültig. Es ist hart umkämpft, weil ohne dieses Wort Gottes wir hoffnungslos, orientierungslos wären in einer Welt der Lüge, und darum will der Durcheinanderbringer, Satan, uns dieses Wort madig machen. Dieses Wort in Ruf bringt, Verruf bringt. Aber Gott lügt nicht. Er kann es nicht, weil er die Wahrheit ist. Und Jesus selbst hat es garantiert, wenn er sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Auch wenn wir einmal in der Ewigkeit vor Jesus stehen, können wir uns alle guten Taten oder alle schlechten Taten vergessen. Aber was geschrieben steht, worauf Jesus gesagt hat, darauf könnt ihr euch verlassen, das wird zählen. Und da steht, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Und dann dürfen wir hinein. Die Bibel ist ein zuverlässiger Kompass für alle Fragen. Allerdings ist ein Kompass, was ich manchmal gerne hätte und mir vielleicht auch manchmal lieber wäre, keine Karte, keine Landkarte, wo die Route eingezeichnet ist, Schritt für Schritt. Ein Kompass zeigt nur, in welche Richtung es geht. Ein Kompass hilft, selbst im größten Dickicht und Dunkel auf der Spur zu bleiben. Ein Kompass sorgt nicht dafür, dass wir uns nicht verlaufen, dass wir nicht über Hindernisse stolpern oder vielleicht auch mal keine Lust mehr haben, weiterzugehen. Und so ein Kompass ist auch die Bibel. Wenn wir diese Bibel lesen, nehmen wir Stück für Stück Jesus in uns auf. Wir nehmen Stück für Stück die Wahrheit Gottes in unser Leben hinein, verinnerlichen sie und geben Jesus damit Raum, uns zu prägen. Und je mehr wir davon verinnerlichen, umso zielsicher werden wir in dieser Welt agieren. Denn, ganz ehrlich gesagt, ich habe keine Erfahrung, nach Kompass zu laufen. Ich bin ganz froh, dass die Handys das einem mit GPS viel deutlicher zeigen. Aber auch da muss ich ja lernen, danach zu gehen. Und je mehr ich damit umgehe, umso einfacher wird es. Und das gilt auch für das Leben mit Jesus. Je mehr ich Jesus in mir habe, umso einfacher kann ich es verstehen. Umso schneller kann ich verstehen, welche Richtung es gehen soll, wo Gott mich führen möchte. Bei vielen Fragen, wo die Bibel eben nicht eine klare 1:1 Antwort drauf hat. Weiter gefragt, könnte es sein, dass so mancher Streit, so manche Uneinigkeit zwischen uns auch darin begründet ist, dass wir es manchmal nicht so genau mit der Bibel nehmen. Ich habe es jedenfalls bei mir entdeckt. Wenn es in meiner Heiligung stockt, dass das oft auch mit meinem Bibelkonsum zu tun hat. Dass dann früher Streit in der Familie, heute Zoff in der Ehe oder mit anderen Menschen, dass es ganz oft dann einen Zusammenhang gibt zwischen dem, dass ich gerade ein bisschen Distanz zu Jesus und mir gebracht habe. Bibellesen ist jetzt nicht, wie soll ich sagen, wie so eine Wunderwaffe, wo man alles dran 1:1 festmachen kann, aber es ist ein Ausdruck der Beziehung, weil wenn ich Bibel lese, nehme ich Jesus mich auf. Habe ich Zeit mit Gott, höre ich auf ihn. Das ist nicht der einzige Grund, ich habe es manchmal entdeckt. Vielleicht kennt ihr das auch, ihr könnt immer darauf achten. Die Bibel ist aber auch ein Kompass dafür, wo man sich um der Wahrheit willen vielleicht trennen muss. Nämlich wo Aussagen der Bibel nicht stehen gelassen werden, weggelassen oder umgedeutet werden, bin ich trotzdem Vorsicht. Es könnte einmal sein, dass wir auf einem unterschiedlichen Erkenntnisstand sind. Das ist mit die entscheidende Frage, sind wir unterwegs in Richtung Jesus? Das andere ist aber auch, widerspricht das jetzt nur meiner Erkenntnis oder widerspricht es wirklich biblischen Wahrheit? Denn wenn es biblischen Wahrheiten widerspricht, wären es lauter faule Kompromisse, die wir mit Einheit willen eingehen würden, wo wir es dann nicht mehr so genau nehmen. Das sind faule Kompromisse. schon in meiner ersten Gemeinde, in der ich damals war, vor vielen, vielen Jahren, habe ich sozusagen erlebt, die Folgen, wenn man falsche Kompromisse eingeht. Es gab dort ein Ehepaar, die in wilder Ehe miteinander lebten, aber in der Gemeinde das Sagen hatten. Die Gemeinde hatte nicht viel Geld, aber die hatten Geld. Und zwar viele Jahre vor uns, bevor wir da waren, haben sie gesagt, das haben die bezahlt, das haben die bezahlt, das haben wir von denen, das haben wir von denen. Aber keiner hat mit ihnen über die Wahrheit geredet. Und die Gemeinde ist kaputt gegangen. Und der Landkarte verschwunden. In einer anderen Gemeinde, in die ich kam, gab es einen Jugendkreis, der bestand noch aus 3 Leuten. Da hatte der Leiter vorher auch seiner Frau, Freundin so zusammengelegt, die Gemeinde hat es geduldet. Auch die 2 von den 3 lebten einfach so miteinander. Und nach einem längeren gemeinsamen Weg, also nicht sofort der erste Schritt, aber am unterwegs sein, sind wir irgendwann ins Gespräch gekommen und ich habe gesagt, Leben der Nachfolge heißt Gottes Wort ernst nehmen. Und Gott spricht von Ehe als verbindliches Lebensgemeinschaft von Mann und Frau. Die haben geheiratet. Es war nicht der einzige Grund, weil sie waren inzwischen auch viel zu alt dafür. Aber als wir von diesem Ort weggingen, war es der größte Jugendkreis im Ort. Es hat nichts mit mir zu tun. Ich sage nicht, dass es mit dieser Ehesituation zu tun hatte. Aber es hat damit zu tun, dass dort, wo die Bibel der Kompass, wo ich sage, die Bibel, an der orientiere ich mich, an der Bibel hinterfrage ich, was richtig und falsch ist. Dass das Gott segnen wird und segnen kann. Und dass dann eine Einheit entsteht, die es anders nicht gibt. Und wo wir versuchen, Einheit zu leben auf Kosten der Wahrheit, wird das immer eine faule Sache bleiben, die Gott nicht segnen kann. Das habe ich daraus gelernt. Darum betet Jesus, heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Soweit einmal zu den Grundzügen. Ich möchte zusammenfassend sagen, grundsätzlich gilt, unsere persönliche Beziehung zu Jesus ist der Schlüssel des Einswerdens. Hilfreich ist das Wissen, dass jeder von uns eine andere Heiligkeitsstufe hat und wir einander auch nicht überfordern dürfen. Und ich glaube, dieses Wissen kann helfen, so manche Spannung im Miteinander wegzunehmen. Und ebenso aber auch zu wissen, nur das gemeinsame Festhalten am Wort der Wahrheit ermöglicht eine stabile Einigkeit, ein stabiles Einssein. Und damit sind wir gefragt, wie weit wir selbst auf dem Weg der Heiligung sind und bleiben wollen. Denn es wird immer zu Uneinigkeiten kommen. Und manchmal wird auch so ein richtig heftiges Ringen um Einheit nötig sein. Das ist nicht verkehrt. Auch die Apostel haben es uns vorgelegt, wie es gehen kann. Es gehört dazu. Aber wenn Jesus der Zielpunkt ist und bleibt, werden wir ihm immer näher kommen und werden wir einander immer näher kommen. Und das Einssein wird immer konkreter werden. Das ist nicht immer ein leichter, aber immer ein segensreicher Weg. Und vergesst nicht, untrennbar gehört dazu, dass Vergebung bei Jesus immer wieder eine Neuausrichtung möglich macht. Das ist der entscheidende Schlüssel. Ich muss keine alte Last mit mir rumschleppen. Ich muss sagen, ich habe es damals ja schon nicht geschafft, also werde ich es morgen auch nicht schaffen. Jesus ermöglicht uns Veränderung und wird uns verändern. Und so wünsche ich euch viel Freude und Segen, ihr Lieben, euch und mir, ihr lieben Heiligen, auf dem Weg mit Jesus und zu Jesus. Ich möchte noch beten.